Ja, wir haben heute wieder ein Thema aus unserer Reihe über die 10 Gebote. Ihr seht, ich habe eine ganze Menge Sachen mitgebracht, sogar eine Tafel Schokolade, damit ich zwischendurch was zu knabbern habe. Aber ihr werdet noch sehen, wofür das alles so ist. Das 7. Gebot: Du sollst nicht stehlen. Manche werden denken, da muss der doch jetzt gar nicht viel drüber sagen. Im Gegenteil. Ich finde das alles gut und richtig. Ich meine auch, dass mir keiner was stehlen sollte. Und der Meinung bin ich eigentlich auch. Aber vielleicht ist dieses Gebot ja auch noch ganz anders zu verstehen. Wer mal aufmerksam die 10 Gebote durchliest, der stellt fest, dass es da möglicherweise eine Doppelung geben könnte. Schaut man mal auf das 9. und 10. Gebot, dann heißt es da, das kommt dann ja noch später an einem Sonntag nach der Übersetzung die gute Nachricht: Du sollst nicht versuchen, etwas an dich zu bringen, das deinem Mitmenschen gehört. Weder seine Frau, noch sein Sklaven, noch seine Sklavin, sein Rind oder sein Esel oder irgendetwas anderes, das ihm gehört. Was ist denn der Unterschied zwischen etwas an sich bringen, was einem anderen gehört? Warum da auch die Frau steht und so, das machen wir dann, wenn der Sonntag dran ist, ja. Aber was ist der Unterschied zwischen einem etwas an sich bringen, was einem anderen gehört, und stehlen oder klauen? Ich sehe da ehrlich gesagt nicht wirklich einen Unterschied. Wahrscheinlich liegt diese vermeintliche Doppelung auch daran, dass dieses 7. Gebot nämlich nicht zuerst das ausdrückt, woran wir denken, wenn wir das lesen und hören. Vielleicht ist es da einmal gut, hineinzuschauen in das Verständnis, das man im Judentum über dieses Gebot hat. Da zitiere ich einfach einen Satz aus dem jüdischen Talmud, einem der grundlegenden Werke neben dem Alten Testament der jüdischen Religion. Darin heißt es: Unsere Meister lehren, du sollst nicht stehlen. Die Schrift redet hier über einen Menschendiebstahl. Es geht also gar nicht zuallererst um den Diebstahl von Gegenständen. Das spricht in der Tat das 9. und 10. Gebot an. Hier geht es um Diebstahl, um Ausbeutung, um Ausnutzung von Menschen, um Vorenthaltung dessen, was einem Menschen zusteht, zum Beispiel um Vorenthaltung seines Sohnes. Luther hat wohl deswegen sinngemäß gesagt, als Erklärung des 7. Gebotes: Wenn ich mir einen Vorteil auf Kosten anderer Menschen verschaffe, dann ist das Stehlen. Darum geht es in diesem Gebot. Stehlen bedeutet hier, einen Menschen ungerecht zu behandeln. Stehlen bedeutet nicht nur jemandem etwas wegnehmen, was er schon hat und was mir nicht gehört, sondern es bedeutet, jemandem etwas nicht zu geben, was ihm eigentlich zusteht. Und ich glaube, da hat uns allen dieses Gebot eine Menge zu sagen. Dieses Gebot spricht zum Beispiel von unserem Verhältnis zu Gott. Im 2. Kapitel des 2. Petrusbriefes schreibt Petrus an die Christen damals, an die er schrieb: Genauso werden auch unter euch in der christlichen Gemeinde falsche Lehrer auftreten. Heimtückisch werden sie sektiererische Lehren in Umlauf bringen, die ins Verderben führen, und werden sich damit von dem Herrn und Herrscher lossagen, der sie von ihren Sünden freigekauft hat. Und dann schreibt er: Ihr ausschweifendes Leben wird viele zur Nachahmung verleiten, was dazu führen wird, dass der wahre Glaube in Verruf gerät. Der Herr und Herrscher Jesus, der hier gemeint ist, hat, als er am Kreuz wie ein Verbrecher starb, alles, was uns von Gott trennt, auf sein Leben überschreiben lassen und es auf sich genommen. Und dann, so wird hier geschildert, gibt es Menschen, die in seinem Namen reden, aber durch ihr Verhalten alles lächerlich machen. Jesus ist gestorben, damit auch diese Menschen nicht mehr von Schuld und Sünde versklavt werden. Und sie gehen hin und lassen sich freiwillig wieder versklaven. Statt sich zu freuen über ihre Freiheit, nicht mehr das tun zu müssen, von dem sie wissen, es ist nicht gut, es ist böse. Statt sich darüber zu freuen, wählen sie weiter die Gefangenschaft. Sie bleiben Gefangene der Sünde. Ihr vermeintlicher Spaß ist ihnen wichtiger als Gottes Werte. Statt sich an den Werten ihres Befreiers zu orientieren, wollen sie über andere Macht ausüben. Jesus hat sich für sie geopfert, hat ihnen befreites Leben geschenkt und sie basteln ihre eigene Religion und versuchen, andere Menschen von sich abhängig zu machen. Sie enthalten Gott vor, ihm zu danken, sich an ihn zu orientieren, sich zu freuen über ihre Befreiung. Sie lehnen ihn als ihren Herrn und Herrscher ab, auch wenn sie seinen Namen im Mund führen. Dieser Diebstahl der Gott zustehenden Ehre und Dankbarkeit, ist das etwas, was uns ganz fremd ist? Ist es uns angenehm, wenn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage an der Weltende? Oder ist uns das eigentlich ein bisschen zu viel Nähe Gottes? Kennen wir das auch, dass Gott zwar in unserem Leben eine Rolle spielen darf, aber eher so als religiöse Dekoration, die auch noch dazugehört, als der, der unser Leben, über das wir schließlich selbst zu bestimmen haben, bereichert? Wie schön wäre es, wie würde Gott sich freuen, wenn das, was wir sonntäglich singen über seine Ehre in unserem Leben, auch Wirklichkeit ist. Wenn wir seine Nähe wirklich suchen, ihn zu uns reden lassen und mit ihm reden im Gebet, ihm die Ehre, die ihm gebührt, gäben. Aber da ist es doch oft so, dass uns andere Dinge viel wichtiger sind. Da lockt das schöne Wetter, da ist die Party am Samstagabend doch viel interessanter als die gemeinsame Begegnung mit Gott und das gemeinsame Hören auf ihn. Da enthalten wir Gott doch lieber vor, was wir ihm einmal versprochen haben und immer wieder versprechen. Auch das kann eine Form des Diebstahls sein. Und so ist das auch gegenüber den Menschen. Jetzt haben wir gleich alle drei da oben an der Folie stehen. So ist es auch über die Menschen, die uns nahe sind. Gott hat uns mit Menschen zusammengeführt. Manche Menschen davon sind uns sehr nah. Wenn wir in einer Ehe oder in einer Familie sind, haben wir uns etwas versprochen. Wir haben Verantwortung füreinander. Leben wir das auch? Verbringen wir als Familie, als Mann und Frau und Kinder, wenn sie da sind, Zeit miteinander? Oder entziehen wir dem anderen, was ihm zusteht? Immer wieder, auch auf dem Konvent in dieser Woche, höre ich von zerbrochenen Ehen, auch von Kolleginnen und Kollegen. Allein im vergangenen Jahr 10. Das macht mich traurig. Und manchmal macht mir das auch Angst. Natürlich hat jede zerbrochene Ehe ihre ganz eigene Geschichte. Aber wie oft hat sie damit zu tun, dass man dem anderen vorenthält, was man ihm einmal versprochen hat. Beieinander zu bleiben in guten und in schlechten Zeiten. Zusammen zu bleiben, bis der Tod uns scheidet. Und wir sind nicht mehr zusammen, sondern nebeneinander. Weil andere Menschen und Dinge, Aufgaben und Beruf wichtiger geworden sind. Nun ist bei Gott immer Umkehr und Vergebung möglich. Wenn wir beten, vergib uns unsere Schuld, wie wir auch unseren Schuldigern vergeben, dann sollte es eigentlich auch so sein, dass Gott uns einen Neuanfang ermöglicht, wir einander auch einen Neuanfang ermöglichen. Das Dritte, was ich nennen will, ist unser Verhältnis zu Gott, dem Schöpfer, zu seinen Geschöpfen und seiner Schöpfung. Im dritten Kapitel des Buches Prediger heißt es, es gibt nichts Besseres als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Ein Satz, den ich mag. Gott gönnt uns das. Er möchte, dass es uns gut geht, auch in materiellen Dingen. Gut essen und trinken. Sich Sachen anziehen, die einem gefallen. Und das geht vor allem bei uns in unserem reichen Land sehr gut. Da gibt es Läden, in denen man ein schönes T-Shirt für weniger als 5 Euro bekommt. Eine Jeans für für 20 Euro, manchmal sogar weniger. Und nicht im Angebot, sondern immer. Dabei gibt es viele Schritte, bis so ein Kleidungsstück entsteht. Handelt es sich um Naturfasern, dann werden sie angebaut, geerntet, entkörnt und dann versponnen. Anschließend werden sie gestrickt oder gewebt. Danach werden sie veredelt, zum Beispiel gefärbt, imprägniert oder bedruckt. Und am Schluss werden sie zugeschnitten, genäht und für den Versand in den Handel gepackt. Ihr habt schon gesehen, ich habe hier einige Sachen mitgebracht, die ich nachher auch auslegen werde. Und da ist auch ein Ding dabei. Das ist von der Micha-Initiative der Evangelischen Allianz, von der ich schon mal etwas anderes gezeigt habe. Gut zu ertragen, Kampagne für menschenwürdige Mode. Worum mag es denn bei so etwas zum Beispiel gehen? Wir haben schon gesehen, eine Menge Arbeitsgänge. Bei der Rohfaserherstellung kann der Einsatz von genmanipuliertem Saatgut, Agrarchemikalien und anderen gesundheitsgefährdenden Einflüssen ein Problem sein. Bei Chemiefasern sorgen Öl und Chemikalien für Gesundheits- und Umweltbelastungen. Beim Bleichen, Färben und Imprägnieren können ebenfalls gesundheitsgefährdende Chemikalien zum Einsatz kommen. Das merken vor allen Dingen die, die damit arbeiten. In der Konfektionierung gibt es überlange Arbeitszeiten in Ländern anderer Kontinente, mangelnde Sicherheit, niedrige Löhne. Gelernte Näherinnen in Bangladesch erhalten 40 bis 50 Euro Lohn im Monat. Zur Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse wären aber auch in diesem Land 116 Euro notwendig. Mangelernährung, Schlafmangel und andere gesundheitliche Schäden sind die Folgen. Überstunden werden nicht bezahlt, Mutterschutz gibt es nicht und sie sind am Arbeitsplatz Diskriminierungen und sexueller Belästigung ausgesetzt. Nach dem Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza im April 2013, bei dem 1100 Menschen ums Leben kamen, gelang es einige Modefirmen zu einem Abkommen zum Brand- und Gebäudeschutz sowie besserem Arbeitsschutz in Bangladesch zu bewegen. Den Bangladesch Accord. H&M, Zara, C&A und Hess Natur sind einige der Firmen, die das unterzeichnet haben. Die Einhaltung wird von unabhängigen Behörden zentral überwacht und dokumentiert. Die Empörung der Kunden hat offenbar etwas bewirken können. Es wurde auch ein Entschädigungsfonds vereinbart. Von dem zugesagten Geld fehlen jedoch 2014 noch 25 Millionen US-Dollar fehlten. Hinterbliebene und Opfer des Einsturzes sollten damit entschädigt werden. Schon ein halbes Jahr vorher, am 11. September 2012, starben bei einem Brand einer pakistanischen Textilfabrik 250 Arbeiterinnen und Arbeiter. Viele erstickten, weil es keine Möglichkeiten gab, zu fliehen. Sie waren eingesperrt. Wenige Wochen vorher sei das Gebäude noch auf Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz begutachtet und zertifiziert worden. So die Firma Kick, die dort Kleidung herstellen lässt. Das Ergebnis: keine Beanstandungen. Diese Ergebnisse haben uns von der Sicherheit der Produktionsstätte überzeugt, eine Fehleinschätzung, die die Katastrophe erst möglich machte, schreibt das Unternehmen in seinem Nachhaltigkeitsbericht 2013. Und es zahlte als Soforthilfe 1 Million Dollar in einen Hilfsfonds ein, die zum großen Teil noch auf diesem Fonds liegen. Zusammen mit Vertretern aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft will das deutsche Entwicklungsministerium ein Siegel herausbringen, das faire Arbeitsbedingungen entlang der gesamten textilen Kette garantieren soll. Eine positive Entwicklung, die auch mit der Empörung der Kunden zu tun hatte. Offensichtlich war und leider ist es auch noch so, dass Menschen das vorenthalten wird, was ihnen zusteht. Eine gerechte Bezahlung für ihre Arbeit. Das Zugeständnis eines Lebens neben der Arbeit und sichere Arbeitsplätze. Natürlich gibt es dann an Stammtischen und in sozialen Netzwerken nette Argumente. So schreibt jemand: allerdings können sich teure Waren auch in Deutschland viele Menschen nicht leisten. Und wenn wir als deutsche Konsumenten solche billigen Waren nicht mehr kaufen würden, dann würden einerseits viele Menschen in der dritten Welt ihre Jobs verlieren und andererseits müssten wir in Deutschland dann quasi nackt herumlaufen, da es zu diesen billig produzierten Waren in der Regel gar keine Alternative gibt. Sowas bekomme ich öfters mal zu hören. Natürlich sind uns gar nicht alle Firmen bekannt, die in solchen Betrieben produzieren lassen. Und natürlich sind es gar nicht immer die, die die niedrigsten Preise haben. Und man kann auch nicht bei jedem Einkauf den Herstellungsweg überprüfen. Ich wüsste nicht, wie ich das immer machen soll. Aber können wir uns denn wirklich keine Jeans leisten, die über 20 oder 30 Euro kosten? Das stimmt doch einfach nicht. Und selbst wenn, ist das Menschenleben etwas wert, dass ich etwas billiger einkaufe? Was unterscheidet das denn noch von jemandem, der einer alten Frau eine Handtasche aus der Hand reißt? Da geschieht himmelschreiendes Unrecht und wir schauen weg, weil wir dadurch ein paar Euro sparen können. Und das gilt ja nicht nur für große Dinge wie Kleidung. Da werden Kinder zur Kaffeeernte mit Macheten ausgerüstet, die sie immer wieder verletzen. Der Kaffeebauer verdient in der Regel an seinem Kaffee gerade mal 4% von dem, was der Endverbraucher bezahlt. Es sei denn, es ist sogenannter fair gehandelter Kaffee, bei dem es keine Zwischenhändler gibt und 20% an den Bauern geht. Und ähnlich ist das auch bei Schokolade. Da gibt es welche, die ist ganz billig. Gestern habe ich gesehen, 35 Cent. Ich esse gerne Schokolade, aber ich habe sie nicht gekauft, weil der Preis ist mir einfach zu verdächtig. Und es gibt andere, die kostet ein bisschen mehr. Ich habe für, wenig Geld, aber für Schokolade viel am Informationsstand des Netzwerks gegen Menschenhandel, einer Initiative unseres in Bekenntnisgemeinschaft mit unserem Bund, eine Tafel Schokolade gekauft. Da steht auch drauf, Handeln immer fair, mit Menschen nie. Da geht's dann noch ein bisschen weiter. Nun ist das bei uns zu Hause mit Schokolade so, ich meine ja, solche Sachen, die müssen immer ganz schnell weg. Und meine Frau meint, das täte mir nicht gut. Und ich glaube eigentlich auch, dass sie damit recht hat. Wenn sie dann trotzdem ganz schnell weg muss, ich gestehe, ich habe während des Konventes letzte Woche mal eine Tafel probiert. Aber die hier, die soll jetzt weg. Ja, die muss schnell weg, das heißt, wir verschenken die. Nun habe ich gerade gehört, dass eine von den Menschen, für die gestern das neue Jahr begonnen hat, mit Erkältung zu Hause rumliegt. Deswegen gebe ich ihrer Mutter diese Tafel weg. Ich muss ja irgendwie finden. Das ist jetzt für Jerry, wenn man sich bald wieder gesund wird. Ja? Dann isst man vielleicht ein bisschen weniger Schokolade, noch weniger, wenn man sie verschenkt. Aber man kann sie guten Gewissens verspeisen. Ich will jetzt nicht jedem, der eine Billigschokolade zu Hause liegen hat, ein schlechtes Gewissen machen. Aber ich möchte uns einladen, mal darüber nachzudenken, wie diese ganz, ganz günstigen Preise eigentlich zustande kommen könnten. Nicht stehlen heißt eben auch nicht Dinge zu kaufen, an denen Blut und Tränen von Frauen und Kindern aus anderen Ländern kleben, deren Arbeitsbedingungen von westlichen Firmen durchaus verbessert werden könnten. Die Verurteilung des KIK-Konzerns in den letzten Tagen zeigt, dass hier durchaus auch eine juristische Verantwortung für die Zustände in der Produktionsfirma in ganz anderen Ländern wahrgenommen wird. Und es ist ja nicht nur Ausbeutung und Sklavenarbeit. Menschenhandel, der Missbrauch von Menschen hat viele Facetten, auch Zwangsprostitution. Zwei Ursachen begünstigen den Anstieg des Menschenhandels: die wirtschaftliche Armut in den Herkunftsländern und die sexuelle Freizügigkeit in den westlich orientierten Ländern, die die Nachfrage nach sogenannten sexuellen Dienstleistungen verstärkt. An diesen Punkten anzusetzen und gemeinsam nach Abhilfe zu suchen, ist die Herausforderung. Es gibt bereits manche Europa- und weltweite Organisationen, die sich dieser Aufgabe widmen. Und es gibt in Europa ein Land, zum Beispiel Schweden, in dem Prostitution verboten ist, um Menschenhandel zu unterbinden. Ob das wirkt, kann ich nicht beurteilen, aber man hat darüber nachgedacht. Die Armutsbekämpfung ist eine wichtige Präventionsmaßnahme im Kampf gegen Menschenhandel. Denn betroffene Frauen stammen überwiegend aus Ländern, die seit Jahrzehnten wirtschaftlich schwach sind oder sich in politischen Veränderungen befinden. Meistens sind es Frauen, die von Arbeitslosigkeit, Niedriglöhnen, Gewalt und wirtschaftlicher Not betroffen sind. Durch die allgemeine Perspektivlosigkeit geraten sie in Situationen, die von Menschenhändlern ausgenutzt werden können. Eine Familie, die ihre Kinder nicht ernähren kann, gibt dann vielleicht sogar gerne in großer Naivität ihre Töchter und manchmal auch Söhne weg in der Hoffnung, dass die netten Arbeitsvermittler ihnen eine gute Stelle als Haushaltshilfe oder in einer Firma besorgen können. Eine alleinerziehende Mutter, die in ihrem Heimatland ihre Kinder nicht versorgen kann, ist bereit, ihr Glück anderswo zu versuchen. Aber oft werden sie Opfer von Menschenhändlern, die sie wie Ware behandeln und zum Beispiel auf Kakaoplantagen an der Elfenbeinküste oder in der kommerziellen Sexindustrie in Deutschland einsetzen. Wir können unsere Kaufkraft dafür einsetzen, dass Armut mit unserem Geld verringert und nicht verstärkt wird, indem wir bewusst Produkte kaufen, die nicht in ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen hergestellt worden sind, oder indem wir Projekte unterstützen, die Arbeitsplätze und Chancen für Frauen in ihren Heimatländern schaffen. Jetzt fragt sich mancher vielleicht, aber was kann ich denn da eigentlich dafür? Die christliche Dogmatik kennt den in der Theologie umstrittenen Begriff der Erbsünde. Und spricht die Bibel nicht davon, dass kleine Kinder sich bereits vielleicht im Mutterleibe schuldig gemacht haben? Jesus widerspricht diesem Gedanken sogar an einer Stelle sehr deutlich. Er sagt aber auch, lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Aber es kann schon bedeuten, dass wir vor unseren Einzelentscheidungen schon in Zusammenhängen von Sünde und Gewalt stehen. Wir haben Anteil am System der Ausbeutung von Menschen. Da kann der Einzelne in der Tat relativ wenig verrichten. Aber Menschen können sich zusammentun, informieren, bei Konzernen nachfragen, eventuell bei Firmen nicht mehr kaufen, die auf diese Weise Billigware oder gar teure Ware auf dem Rücken von Menschen produzieren, die ungerecht bezahlt werden. Es gibt Preise, da muss eigentlich jeder erkennen, dass das nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Und vielleicht kann es auch gut sein, allgemein die Menge der gekauften Ware einzuschränken, sein Geld für faire Ware auszugeben. Auch das kann den Markt beeinflussen. Deswegen ist es ja tatsächlich so, dass in unserem Handel bis hin zu Discountern sogenannte Fairtrade-Artikel im Handel zunehmen. Die Verbraucher fordern das. Immer mehr Menschen, besonders junge Menschen, achten beim Kauf ihrer Kleidung darauf, wie sie hergestellt wurde. Nicht nur, ob Nike, Adidas oder wie sie alle heißen mögen, da drauf steht. Das ist Schnee von gestern. Und seriöse Unternehmen können echte Arbeitsplätze schaffen, in denen Menschen ihre Würde nicht mehr genommen wird. Zum Beispiel könnte dazu eine Firma gehören, deren Produkte auch im Eine Weltladen in der evangelischen Gemeindehaus in Remagen verkauft wird, GEPA, eines der größten Fairtrade-Unternehmen der Welt. Oder Produkte, die einfach das Transfersiegel tragen und damit eine gewisse Garantie geben, dass ausbeuterische Arbeit, insbesondere Kinderarbeit, bei der Produktion dieser Artikel ausgeschlossen wird. Es kann aber auch eine Anfrage an unsere Hilfe sein. Freunde, die in einem afrikanischen Land als Missionare arbeiteten, erzählten, dass die Märkte voll sind mit billig gebrauchten Kleidungsstücken aus europäischen Altkleidersammlungen. Die Folge? Einheimische Betriebe gehen kaputt. Die Schneider im Land selber können natürlich nicht so billig herstellen wie unsere gebrauchten Altkleider, die dann dort auf dem Markt landen. So wird bei ihnen nicht mehr gekauft und die Firmen müssen schließen. Deswegen ist es wichtig, zu überlegen, wie nachhaltige Hilfe geschehen kann, die das Wirtschaftswachstum armer Länder fördert. Es gibt viele Organisationen, die sich darum kümmern. Eine ist die Europäisch-Baptistische Mission, mit der zusammen ich im vergangenen Jahr gerade über diese Thematik ein Seminar durchführen konnte, die sich Gedanken darüber machen, wie Hilfe nicht nur punktuell geschieht, sondern nachhaltig, so dass Veränderung geschieht und das Wirtschaftswachstum der Armutsländer gefördert werden kann. Das ist ein großer Bereich des Menschenwegnehmens, was ihnen eigentlich zusteht. Sicher gibt es diese Art alltäglichen Diebstahls auch manchmal in unserem Land. Kinder und Jugendliche, für die ja ein gesetzlicher Mindestlohn nicht gilt, den es seit Anfang diesen Jahres gibt, tragen Zeitungen aus und erhalten dafür einen Lohn, nicht immer, aber häufig, der auf einer vollkommen unrealistischen Zeitberechnung basiert und ein schlichter Hungerlohn ist. Manchmal ist es so, dass die Anfahrt zu dem Verteilort teurer ist als das, was dann am Schluss dabei noch rauskommt. Anderes ist, was ich auch bei einem Freund erlebte, die Zurückhaltung von Zahlungen. Immer wieder gibt es kleine Betriebe in unserem Land, die Insolvenz anmelden mussten, weil ihre Kunden nicht pünktlich zahlen. Ich kenne jemanden, der seine Werkstatt schließen musste, weil die anderen frommen Menschen, die bei ihm Aufträge gaben, meinten, der ist ja Christ, da kann ich ja ein bisschen warten mit dem Geld, bis es ihn dann nicht mehr gab, beziehungsweise seine Firma. Stehlen gemäß diesem Gebot ist es, Gott und den Menschen das vorzuenthalten, was ihnen eigentlich zusteht. Zu leben und zu genießen, aber auf Kosten anderer. Das brauchen wir nicht. Wir dürfen uns freuen über Gottes Gaben. Wir dürfen sie aber auch anderen gönnen. Leben als Geschöpf Gottes unter Geschöpfen Gottes ist das, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Das siebte Gebot, du sollst nicht stehlen. Es bedeutet, Gott nicht vorenthalten, was ihm zusteht. Nicht nur singen, dass wir ihm die Ehre geben, sondern sie ihm wirklich geben. Dadurch, dass wir uns mit ihm treffen und die Gelegenheiten dazu nutzen. Es bedeutet, Menschen, die uns Gott an die Seite gestellt hat oder für die wir Verantwortung tragen, nicht vorenthalten, was ihnen an Zeit, Aufmerksamkeit und Hilfe zusteht. Es wird auch für uns gut sein. Es bedeutet aber auch, niemanden zu unterstützen, der Menschen auf unterschiedlichste Art und Weise missbraucht, wie Ware behandelt oder ausnutzt, damit es ihm noch besser geht. Gott macht mit diesem Gebot auch deutlich, dass ihm jeder Mensch wertvoll ist. Niemand soll zur Ware werden. Niemand darf zum willenlosen Spielball anderer werden. Jeder Mensch hat von Gott Würde bekommen. Das darfst du auch von dir wissen. Und so solltest du auch andere behandeln. Es ist Sünde, auf dem Rücken gequälter Menschen sein eigenes Leben bequemer und angenehmer zu machen. Und letztlich schadet sich jeder damit selber. Gott möchte, dass es den Menschen in dieser Welt gut geht. Und gerade dieses Gebot macht uns noch einmal deutlich, dass wir als Menschheit, die gemeinsam von Gott geschaffen wurde, auch zusammengehören und füreinander einstehen müssen. Weltweit. Lasst uns einige Momente stille sein und ich möchte dann mit einem Gebet abschließen. Herr, wir danken dir, dass du es mit uns gut meinst. Aber öffne uns auch den Blick dafür, dass du es auch mit allen anderen Menschen auf dieser Erde, egal woher sie kommen, egal wo sie leben, egal was sie denken und glauben, gut meinst. Hilf uns, den Blick zu behalten für den anderen. Hilf uns, verantwortlich mit dem, was seine Hände, seine Gedanken geschaffen haben, umzugehen. Hilf uns bei der Art und Weise, wie wir uns und unser Leben pflegen, darauf zu achten, dass es Menschen gut tut, nicht nur uns, sondern auch anderen. Danke, Herr, dass wir deine Liebe erfahren dürfen, dass du uns auch da, wo wir bewusst oder unbewusst falsch gehandelt haben, immer wieder die Möglichkeit gibst, umzukehren und neu anzufangen. Danke, dass du es gut mit uns meinst. Hilf uns, deine Liebe in diese Welt hineinzubringen. Amen.